die Welt im Blick. Von auch nochmal ein herzliches Willkommen an euch. Mit dieser Predigt heute werden wir die Predigtreihe über den Kolosserbrief zum Abschluss bringen. Die Welt im Blick. Ich habe zwei Predigtversionen heute mitgebracht. Eine lange und eine kurze. Zu beiden Predigtversionen gehört natürlich dann der Predigttext aus Kolosser 4, 2 bis 6. Der wird auch bei beiden gelesen. Und jetzt mal die Frage, wer will die kurze? Okay, wer will die lange? Und die jetzt sich nicht gemeldet haben, wollen beide wahrscheinlich. Okay, gut, dann gibt's beide. Ja, das ist nämlich die Frage, was kurz, was lang. Also, ihr habt jetzt schon entschieden, aber die kurze wäre unter 5 Minuten gewesen. Ja, und die lange so wie immer 20 Minuten. Vielleicht gibt's auch eine Nachspielzeit. Wir machen einfach beide. Kolosser 4. 2 bis 6, ihr findet den Text hier vorne eingeblendet. Da schreibt Paulus, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Wir beginnen mit der kurzen Version. Ich lade euch ein, euch mal umzudrehen. Ihr könnt es auch mit dem Stuhl machen oder einfach auf dem Stuhl, da wo ihr sitzt, einfach mal euch umzudrehen und einen Blick durch das Fenster zu werfen. Nehmt bitte die Welt in Blick. Schaut durchs Fenster nach draußen. Und mit Sicherheit werden jetzt von jedem Einzelnen, wenn wir es jetzt vergleichen würden, die Blicke in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Ihr werdet unterschiedliche Objekte in euer Visier nehmen. Der eine vielleicht so ganz nah, der Kran oder vielleicht auch nur das Hausdach. Andere vielleicht die Pfarrkirche, das Schloss und mancher vielleicht darüber hinweg, weil er gerne Weite hat, weil er in die Ferne gerne blickt. Da wo ihr jetzt hingeblickt habt, da leben Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Nationalitäten, unterschiedlicher Lebensgeschichten. Da leben Menschen, die Spaß am Leben haben, voller Energie sind. Und da leben Menschen, die verzweifeln, die vielleicht sogar sagen würden, ich bin lebensmüde. Da leben Menschen, die etwas anfangen können mit Jesus, was es heißt, an den lebendigen Gott zu glauben. Und für andere, die da leben, ist Gott, Glaube, Kirche, ein Buch mit 7 Siegeln. Die Welt im Blick. Erstens betet, zweitens lebt weise in ihr, drittens redet geschmackvoll, salzig von Jesus Christus. Amen. Das wäre die Kurzversion jetzt gewesen. Ich glaube, es wären auch unter 5 Minuten. Aber was meine ich denn mit den einzelnen Punkten? Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn jetzt die Langversion noch kommt. Die Welt im Blick. Als Christ lebe ich eigentlich in 3 Beziehungen. Und das hat Paulus im Kolosserbrief in den Kapiteln vorher sehr stark auch entfaltet. Es ist meine Beziehung zu Gott, Gottes Beziehung zu mir. Meine Beziehung zu den Glaubensgeschwistern, zu den Menschen, mit denen ich in der Gemeinde bin, zum Leib Christi gehöre und meine Beziehung zu meinen Mitmenschen außerhalb der Gemeinde. Es ging um die Beziehung zu Gott. Wer ist Jesus? Die Freiheit in Christus, das neue und das alte Leben, dass wir die alten Kleider ablegen, die neuen Kleider anziehen, das alte Leben hinter uns lassen, das neue Leben in Christus ergreifen. Es geht darum, wie wir miteinander leben, miteinander reden. Und nun in diesem Abschnitt geht es um unser Leben in dieser Welt, in der wir uns aufhalten. Und es ist wichtig, dass wir in all diesen Beziehungen leben. Wenn wir sagen, ich lebe als Christ in dieser Welt und spare an der Beziehung zu Gott, dann geht mir Entscheidendes immer mehr verloren. Wenn ich sage, ich pflege die Beziehung zu Gott, Gott ist Liebe und er liebt mich und ich liebe ihn, aber lebe nicht die Beziehung zu meinen Glaubensgeschwistern, weil ich sie lieber von hinten als von vorne sehe, dann habe ich Gottes Liebe irgendwie nicht richtig verstanden. Es ist wichtig, dass wir in all diesen Bezügen leben, in diesen Beziehungen zu Gott, zueinander in der Gemeinde und auch zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Erstens, die Welt im Blick betet. Bleibt im Gespräch mit Gott. Jeder von uns weiß, wie wichtig in einer Beziehung das Gespräch ist. Egal, ob in einer Ehe, einer Freundschaft. Beziehung lebt vom Gespräch. Ich möchte wissen, was der andere denkt, was der andere fühlt, was ihm vielleicht gerade Sorgen macht und was sein Herz mit Freude erfüllt. Und dann lebt man immer wieder, wie wichtig diese gemeinsamen Zeiten des Gesprächs sind. Und wo dieses Gespräch verloren geht, da leidet die Beziehung darunter. Und oft geht die Beziehung dann in Brüche, wo kein Gespräch mehr stattfindet. Oft hört man von Ehen, die auseinandergehen, ja, wir gehen auseinander, warum? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wir haben es auch nicht gelernt, miteinander zu reden, zuzuhören, auf den anderen einzugehen. Beten ist Reden mit Gott. Es ist unser Atemholen der Seele, was wichtig ist in unserer Beziehung mit Gott. Und Beten, dieses Reden mit Gott, ist Gespräch. Ist kein Monolog. Ein Gespräch, wo ich mich Gott mitteile und gleichzeitig er mit mir redet, sich mir mitteilt. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Das ist die Aufforderung des Paulus an die Christen in Kolossä. Mit Ausdauer oder andere Übersetzungen verwenden auch das Wort Beharrlichkeit, sollen wir das tun. Jetzt weiß ich nicht, wie bei euch in eurem normalen Alltagssprachgebrauch das Wort Beharrlichkeit vorkommt oder beharrlich. Ja, manchmal erlebt man es, der eine sagt, ich muss beharrlich mein Unkraut jäten. Ja, wenn ich das nicht tue in regelmäßigen Abständen, dann ist mein Garten überwuchert vom Unkraut. Man kann auch schon sagen, ja, der Nachbar, der kehrt wirklich beharrlich die Straße. Da kann ich meine Uhr danach stellen, manchmal zur Zeit und zur Unzeit. Ein anderer ist beharrlich am Lernstoff dran und übt und wiederholt oder an einer Aufgabenstellung, weil eine Lösung gefunden werden muss. Oder man kann es auch sagen, mit Ausdauer dranbleiben. Gestern das erste Fußballspiel, viele von euch werden es wahrscheinlich gesehen haben, wie da die Sportler, die Fußballer dran blieben mit Ausdauer. Die hätten ja auch in der 115. Minute sagen können, ey, kommt, lass uns aufhören. Ja, die Wadenkrämpfe, die werden immer schlimmer. Ja, ich trete schon fast auf meine Zunge. Ich kann einfach nicht mehr. Lass uns jetzt eine Münze werfen und das war's dann. Nein, sie sind mit Ausdauer dran geblieben, auch noch beim Elfmeterschießen. Was war es doch dramatisch? Und Paulus fordert uns an, bleibt dran mit Ausdauer, an Gott, am Gespräch, redet mit ihm. Kappt nicht einfach diese Verbindung, auch wenn es nicht immer leicht fällt. Redet mit ihm, sonst bricht alles zusammen. Und Paulus führt auch weiter aus, wie das Gebet aussehen kann. Wir sollen wachsam sein und dankbar. Wachsam zu sein heißt nicht, dass es ein Aufruf ist zum 24-Stunden-Gebet. Ab jetzt nur noch 24 Stunden beten, kein Schlaf mehr. Ja, wir sollen ja wachsam sein und beten und ausdauernd, und das ist nicht gemeint damit. Wachsam sein heißt, dass ich beim Beten, beim Gespräch mit Gott, meine Ohren und mein Herzen für sein Reden öffne. Dass er zu mir reden kann. Dass ich auf Empfang bin. Und voller Dankbarkeit beten heißt für mich, welcher Grundtenor in meinem Leben ist gegenüber Gott. Eine Dankbarkeit, dass ich mit dem Herrn aller Herren, mit dem Schöpfer des Himmels und des Universums im Gespräch sein kann. Dass er alle Macht hat und auch die Macht über meinem Leben. Und da kann ich auch meine Klage bringen. Da kann ich auch mein Herz ausschütten und ihm sagen, Herr, und an der Stelle verstehe ich dich überhaupt nicht. An der Stelle bin ich sogar richtig stinkig auf dich. Aber es ist die Frage, welcher Grundtenor, welche Einstellung ist in meinem Leben im Gespräch Gott gegenüber? Und Paulus nennt auch eine konkrete Bitte. Wenn ihr betet, wenn ihr für euch betet, für eure Anliegen, dann betet auch für mich. Betet darum, dass Gott eine Tür für das Evangelium öffnet. Und während Paulus das geschrieben hat, klingt ja auch in dem Text an, sitzt er im Gefängnis. Es war schon so eine Art offener Vollzug, aber er war dennoch eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit. So wie er seinen Auftrag leben wollte, den er von Gott bekommen hat. Unterwegs zu sein, Christus bekannt zu machen, einzuladen zu dem Leben mit Jesus. Das konnte er so nicht tun, er war gefangen. Und so bete doch, dass Gott mir eine Tür öffnet, dass ich das Evangelium verkünden kann. Nicht? Bete darum, dass ich endlich aus dem Knast komme. Das Essen ist mies, die Betreuung furchtbar, das Klima ist auch schlecht, keine Klimaanlage, kein Fernseher, ich kann auch nicht mal die WM angucken. Bete, dass ich endlich rauskomme. Betet für eine offene Tür, dass ich das Evangelium von Christus weitersagen kann. Paulus weiß, er selbst, wir können keine Türen öffnen, wenn es um das Evangelium geht. Wir können nicht sagen, hier ist der Schlüssel, ich habe ihn. Ja, und ich weiß ganz genau, wenn ich dahin gehe und das so und so und so mache, dann werden alle Leute kommen und Jesus in ihrem Leben aufnehmen wollen. Dann habe ich eine Riesenchance, von Jesus zu leben. Den Schlüssel dazu, den hat Gott. Und Gottes Geist weht, wo er will. Aber wir können ihn darum bitten. Wir haben von Brasilien gehört. Und es fiel in Bewegung. Da schenkt Gott eine offene Tür. Ich weiß von einer Region im Nordosten Brasiliens, ein Trockengebiet, der Sertão. Eigentlich so ein Armenhaus auch mit der Nation. Da schenkt Gott eine unglaubliche Offenheit im Augenblick, dass Menschen zum Glauben an ihn kommen. Sie sind unterwegs und laden ein, besuchen die Menschen an ihren Haustüren und die sagen, komm rein, was? Von Jesus willst du mir erzählen? Ja, ich will es hören. Komm, warte mal, ich hole noch die Nachbarn dazu. Es werden Open-Air-Gottesdienste veranstaltet. Veranstaltungen mitten auf der Straße und Menschen sagen, das, was du sagst, das hat Relevanz für mein Leben. Ich möchte an diesen Jesus glauben. Gemeinden entstehen. Unglaublich. Gott hat die Tür geöffnet. Kein Mensch. Und auch in anderen Regionen dieser Welt. In Afrika, Südafrika, schön, dass wir heute einen Gast hier haben. Wo Gott Türen geöffnet hat, sich das Evangelium ausbreitet. In Asien, vielen anderen Ländern. Herr, öffne die Türen. Wir haben es eben auch in der Lobpreiszeit gehört, das Gebet. Herr, schenk auch Erweckung bei uns hier im Land. Öffne doch bitte auch eine Tür in Deutschland. Mach die Tür auf in unserer Stadt, in Marburg, meiner nächsten Umgebung, dass Menschen dich kennenlernen. Und gleichzeitig ist die Bitte, dass Gott die Tür öffnet auch, eine Bitte, dass Gott, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, Menschen bereit macht, es anzunehmen. So wie wir es in der Apostelgeschichte lesen von Lydia, einer Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte, aber Jesus noch nicht kannte. Und während Paulus verkündigt, da heißt es, öffnete der Herr ihr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Und die erste Gemeinde dort entstand. Herr, öffne die Tür. Betet darum, dass das Evangelium hinausgeht zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen, dass sie Christus begegnen und mit ihm leben wollen. Und dass Gott uns dahin sendet, wo diese Menschen vorbereitet sind. Wenn wir um offene Türen beten, dann müssen wir auch bereit sein, dann durch diese offenen Türen zu gehen. Zweitens, die Welt im Blick, lebt weise in ihr. In Vers 5 heißt es, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sie euch eine Gelegenheit bieten, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Paulus gibt uns mit, uns weise in der Welt zu verhalten und die spezielle von Gott gegebene Zeit zu nutzen. Das heißt hier eigentlich Gott gegebene Zeit. In einer der letzten Predigen sagte Roland auch schon von diesem Zeitbegriff, es geht um den Kairos, Zeitpunkt Gottes, von Gott vorbereitete Zeit. Verhaltet euch weise. Kauft die Zeit aus. Damit meint es nicht, dass wir ein super gutes Zeitmanagement haben, das von 4.30 Uhr morgens bis um Mitternacht minutös durchgetaktet ist und wir genau wissen, aha, in diesem Abschnitt rede ich von Jesus, da mache ich das, da mache ich das. Nein, sondern die Gelegenheit, die Gott gibt, wo wir anderen Menschen von ihm sagen können, dass wir das in Anspruch nehmen. Und manchmal auch ohne Worte, dass wir uns weise verhalten. Es ist eigentlich so, als würden wir so ein Werbeschild tragen, Jesus liebt dich. Ja? Oder ein T-Shirt, Jesus liebt dich. Und stellt euch vor, ihr geht durch die Stadt und habt dieses Werbeschild. Jesus liebt dich. Und viele Menschen um euch herum gucken schon und sagen, wow, was ist denn das für eine? Jesus liebt dich, ja, vielleicht auch mich. Und kommt vielleicht darüber ins Nachdenken. Und ihr wollt gerade die Straße überqueren. Es hat fürchterlich geregnet, eine riesen Regenpfütze. Ja? Und ihr haltet schön hoch, Jesus liebt dich. Und dann kommt ein Auto vorbei und der fährt volle Kanne durch die Pfütze. Ja? Und ihr seht total geduscht hinterher auf. Nehmt das Bild, das Banner, ja, Schild, schmeißt es dem Auto hinterher und brüllt noch nach, du Idiot, ich krieg dich noch, ja. Jesus liebt dich? Okay, so ist es also. Verhaltet euch weise, auch zu wissen, dass mein Verhalten, mein Handeln oft lauter spricht als die Worte, die ich sage. Das, was ich mit meinem Reden vielleicht aufbaue, werde ich in kürzester Zeit, wenn ich mich umdrehe und durch mein Verhalten komplett niederreißen. Dass eine Tür zugeht. Verhaltet euch weise. Nutzt die Gelegenheit, die Gott gibt. Seid nicht zu plump. Fallt nicht einfach rein und denkt, ich muss den anderen bombardieren mit der Botschaft Gottes. Die Frage ist wirklich, wie reden wir mit den Menschen? Wie wollen wir mit ihnen in Kontakt kommen? Ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo ich selbst im Ausland gelebt habe, in Thailand, war es eine Begebenheit, da hatte eine Organisation eingeladen, einen Missionseinsatz durchzuführen in einer Kleinstadt, wo es so gut wie keine Christen gab. Es war in Nordthailand. Da kamen 40 bis 50 Ausländer. Das war schon mal für die Dorfbevölkerung fast so was wie eine Bedrohung. Da kamen die, ja, und die wollten unbedingt diese Kleinstadt für Jesus einnehmen. Und wie machen sie es? Haben sich täglich getroffen, sind mehrere Male laut betend um die Stadt herumgezogen. Ist ja nicht schlecht, dass sie für diese Stadt und die Menschen beten. Aber das war unweise. Die Menschen hatten Angst gekriegt, was passiert hier? Und durch dieses Verhalten, letztlich würde ich sagen, es war kulturell ein absolut unangemessenes, super tolles, dummes Verhalten, ja, ging eine Tür, die leicht geöffnet war, total zu. Verhaltet euch weise. Nimm die Gelegenheit, die Gott gibt, wo er Menschen vorbereitet hat, und dann hört gut zu, was die Menschen sagen, gebt ihnen Antworten im Namen Jesu, das, was er euch in den Mund legt. Matthäus 5 sagt Jesus, ihr seid unendlich wichtig. Genau wie das Licht, das die Welt erleuchtet. Als Gemeinde Jesus sind wir von Jesus dazu beauftragt, Licht in dieser Welt zu sein, Orientierung zu geben, ein Ort der Hoffnung zu sein oder ein Ort, wo Gottes Liebe erlebbar ist, wo Vergebung und neues Leben in Christus empfangen werden kann. Gebt Gottes Liebe weiter. Und darum ist es wichtig, dass wir in dieser Welt leben und uns weise in ihr verhandeln. Drittens, die Welt im Blick. Redet geschmackvoll. Redet salzig von Jesus. Eure Worte, schreibt Paulus in Vers 6, sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Unsere Rede soll gewinnen, soll freundlich sein, wahrhaftig und auch zum Nachdenken anstoßen. Paulus sieht die Gefahr, in der wir Christen stehen, dass es oft so überheblich, so rechthaberisch rüberkommt. Redet freundlich mit dem anderen. Begegnet ihm als Freund und nicht als Gegner, als Feind, der bekämpft und überwunden werden muss. Natürlich weiß Paulus auch, dass das Reden über Jesus auch anstößig ist. Dass viele sich an den Kopf packen. Das ist doch Quatsch, was du mir erzählst. Paulus selbst schreibt im Römerbrief, das Wort vom Kreuz ist für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen eine Dummheit. Das Wort vom Kreuz von Jesus Christus ist für viele in unserer Gesellschaft, für viele unserer Mitmenschen anstößig. Es kann doch nicht sein. So radikal, was in der Bibel steht, dass Jesus folgen soll, dass bei ihm Leben ist. Redet geschmackvoll, salzig von Jesus. Lasst nichts vom Evangelium weg, streicht nicht weg. Nicht nach dem Motto, diese Botschaft, so wie sie hier steht, können wir doch heutzutage niemandem mehr zumuten. Dann werden wir profillos, werden fade. Dann verliert, mit den Worten Jesus zu sprechen, das Salz seine Salzkraft. Salzige Worte brauchen zunächst das genau Hin- und Zuhören. Zu wissen, was beschäftigt den anderen. Salzige Worte geben auch keine Standardantworten, sind keine dogmatische Abhandlung, die ich den anderen einfach vor die Mappe knalle. Salzige Worte schmecken auch nicht wie Zuckerguss. Salzige Worte sind letztlich die Worte, die mir Jesus in den Mund legt. Und wir wissen, dass Salz unterschiedliche Wirkungen hat, unterschiedliche Aufgaben erfüllt. Salz hat die Aufgabe zu konservieren, haltbar zu machen. Es soll vor dem Verfaulen und Verderben bewahren. Und deshalb nennt das Evangelium die Sünde und deren Folge auch so deutlich beim Namen. Damit ein Mensch die rettende Botschaft von Jesus versteht und annimmt. Dass er zum Nachdenken kommt. Vielleicht auch darüber nachdenkt, über seinen Weg, den er eingeschlagen hat und merkt, ich bin auf dem Holzweg. Unser Zeugnis, unser Reden von Jesus hat aufdeckende und umwandelnde Kraft. Und Salz macht auch das Essen nahrhaft und schmackhaft. Es gibt ja heute brasilianisch. Wir hätten auch sagen können, ihr lieben Köchinnen und Köche, lasst mal das Salz weg. Ja, würden wir sagen, naja, wenn brasilianisch so schmeckt, das erste und das letzte Mal. Salz muss in guten Portionen in die Speisen. Und wir machen mit dem Evangelium Geschmack, regenden Geschmack an Jesus kennenzulernen. Denn das Zeugnis von Jesus ist die beste Botschaft der Welt. Es macht das Leben schmackhaft. Denn die Botschaft vom Gekreuzigten gestorbenen, auferstandenen Jesus Christus ist aktuell und lebensrelevant. Unser Reden ist nicht öde, langweilig oder fade, sondern regt den Geschmack an. Da waren einige junge Leute zusammen, sich im Jugendkreis getroffen und auch darüber hinaus. Eines Abends saßen sie in der Kneipe, was miteinander getrunken, und sie kamen ins Gespräch über Gott und die Welt. Sie haben viel über die Welt gesprochen, aber dann auch über Gott. Und einer in dieser Gruppe sagte, wenn ich jetzt hier rausgehe aus der Kneipe, und die lag an einer sehr stark befahrenen Straße, wenn ich jetzt hier rausgehe und nicht aufpasse und einfach auf die Straße renne und 30 Tonner vorbeikommt und über mich drüber fährt, dann weiß ich, dass ich bei Gott bin. Jahre später hat er einen Brief erhalten von einer, die mit am Tisch saß. Sagt, wir haben uns lange Zeit nicht gesehen. Wir leben in unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Aber ich muss dir schreiben. Das, was du damals gesagt hast, als wir an diesem Tisch waren, hat Geschmack auf mehr gemacht. Ich habe mich gefragt, woher nimmt dieser Typ die Gewissheit, dass wenn er stirbt, er bei Gott ist? Das hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe mich auf die Suche gemacht und habe das Leben gefunden. Habe zu Jesus gefunden. Da hat derjenige wahrscheinlich völlig unbewusst, er wusste gar nicht, dass es eine Gelegenheit war, die Gott ihm gegeben hat. Und er wusste gar nicht, dass es so ein salziges Wort ist, was er weitergegeben hat. Das hat er später durch diesen Brief erfahren. Aber es hat zum Nachdenken angeregt. Es hat herausgefordert. Es hat Geschmack auf Jesus gemacht. Eine salzige Rede. Evangelium von Jesus. Es reinigt. Es gewürzt mit Wahrhaftigkeit. Und es nimmt den faden Geschmack des Lebens hinweg. Herr, lass mein Reden von dir schmackhaft sein, sodass mein Gegenüber, die Menschen, denen ich begegne, Geschmack auf dich bekommen, mehr von dir wissen wollen. Wenn ihr euch nochmal umdreht und die Welt in den Blick nehmt, aus dem Fenster guckt, dann denkt dran, die Welt im Blick heißt betet. Betet für die Menschen in dieser Stadt und darüber hinaus. Auch für die Menschen in anderen Ländern. Betet, dass Gott offene Türen schenkt, dass Menschen ihm begegnen können. Und lebt weise in dieser Welt. Macht Gebrauch von den Gelegenheiten, die Gott euch gibt, von Jesus zu reden. Und wenn ihr die Welt im Blick nehmt, dann redet geschmackvoll. Salzig von Jesus Christus. Gott segne euch. Amen.